Hallo und herzlich willkommen zum Narrentalk Nummer 253, dem 253. Podcast von dvdnah.com. Ich bin Stefan und mit mir per Skype verbunden ist diesmal
nur der Andreas. Hallo.
Ja, nur der Andreas. Der Wolfgang ist wieder verhindert. Wir wollten es trotzdem machen. Er hat gesagt, er hat uns seinen Segen gegeben, dass wir ohne ihn dürfen. Und dann lassen wir uns nicht zweimal bitten und machen es einfach. Und yep. Das auf altgewohnte Weise, im selben Verfahren wie immer. Aber trotzdem hoffentlich bieten wir euch Abwechslung. Wir fangen aber wie gewohnt mit ein paar Trailern an. Da habe ich ein paar rausgesucht. Und beginnen wollen wir mit zwei, mit Nick Frost von demselben Regisseur, der früher New Kids Turbo und so gedreht hat. Jetzt so ein bisschen in die Horror-Ecke. Und da fangen wir an mit Get Away. Andreas.
Ja, irgendwie so Family kommt auf eine Insel, so um Urlaub zu machen. Und dann trifft sie auf merkwürdige Ureinwohner, in Anführungsstrichen. Kennen wir, ist jetzt nichts Neues. Sieht solide aus. Als Trailer macht's ganz ordentlich Spaß, in Anführungsstrichen. Ich kann es mir halt nur nicht wieder als ganzen Film vorstellen. Also ich glaube, da wird es halt irgendwie ermüdend. Denke ich mir zumindest. Also lass mich gerne eines Besseren belehren, aber
da kann ich mich eigentlich ganz gut anschließen. Ich fand den Trailer auch echt amüsant, wo ich sagen würde, der Trailer macht was her, dementsprechend habe ich Interesse, aber natürlich kommt es darauf an, wie es dann über die volle Laufzeit aussieht letztendlich. Und da weiß man es halt nicht, ob es denn zu ausgedünnt ist von den coolen Szenen, die jetzt im Trailer schon drin sind, oder ob es tatsächlich irgendwie funktioniert durch die Chemie zwischen den Darstellern oder so, durch die Atmosphäre der Locations oder dieses nordische, schwedische oder wo auch immer die ja gerade angekommen sind, die Touristen. Wie gesagt, als Trailer fand ich es nett und dementsprechend bin ich durchaus neugierig auf den Film und ich hoffe einfach, dass er das halten kann, was sozusagen der Trailer verspricht.
Ja.
Okay. Dann machen wir weiter. Wie gesagt, ebenfalls vom selben Regisseur, ebenfalls mit Nick Frost, diesmal aber ergänzt um Alicia Silverstone, Crazy House. Da fange ich mal an. Ja, ich hatte tatsächlich, als er auf dem Sundance Film Festival lief, schon was drüber gelesen. Der beginnt oder ist teilweise wie so eine Sitcom gefilmt, die dann ausartet, halt sehr brutal, ein bisschen grotesk, over the top. Hat mich nicht ganz so sehr angesprochen wie unser erster Trailer heute. Ein bisschen neugierig bin ich schon, aber ich glaube, der ist sehr, ja, weiß ich nicht, fällt in die Geschmackssache-Richtung und ich weiß nicht, ob er mir zusagen wird. Bin ich skeptisch.
Ja, das ist so, irgendwie fühlt sich so humortechnisch dann eher so in die New Kids, Turbo Kids Richtung, so ein bisschen dieses Überdrehte und ich weiß nicht, ob das auch humortechnisch so meins ist. Mir waren dann auch ein bisschen zu viel Zitate von irgendwelchen Seiten drin, wie toll und wie abgedreht das doch alles sein muss. Und wenn ich mit sowas hausieren gehe, schon im Trailer, ja, da kann ich mal ein oder zwei vielleicht bringen, aber so viele dann, das wirkt dann schon irgendwie so aufgesetzt.
Ja, zumindest haben sie die Zitate verwendet, um bestimmte Szenen nicht abbilden zu können.
Ja, sozusagen. Klar, also, aber ja. Trotzdem.
Ich weiß. Man muss da mit Lob preisen, um Leute anzulocken.
Ja, irgendwie schon. Ne? Und das ist so, wo ich sage, lass doch die Bilder für sich sprechen irgendwo oder mach einen kurzen Trailer, der einfach mehr so ein Teaser oder so und sag, okay, komm, trau dich, schau den Film. Dann denke ich mir, manchmal wäre vielleicht besser.
Ja, man hätte ja auch ein bisschen mehr auf Nick Frost und Alicia Silverstone eingehen können. Klar, die ziehen jetzt auch keine Massen, aber wie du selbst sagst, im Prinzip die Bilder, da fühlen sich die Richtigen, glaube ich, angesprochen, die Interesse an so einem Film haben, ja. In Kombination mit den Darstellern, die vielleicht ein paar locken. Das hätte auch so klappen können, absolut. Ja.
Also auch hier ganz deiner Meinung, lieber Getaway und Crazy House. Meh.
Okay, gut. Kommen wir zu einem Kinofilm von A24. Da reicht A24, um Leute schon neugierig zu machen. Baby Girl, was sagst du denn dazu?
Dass ich schade finde, dass Nicole Kidman so überoperiert ist.
Ja gut, daran habe ich mich inzwischen gewöhnt, muss ich sagen.
Ja, ich sehe nicht so viele Filme mit ihr und bin dann jedes Mal, denke ich mir immer, warum? Mhm. Ne, so Ja, vom Film, okay. Ja, jetzt auch nichts wirklich Neues. Sieht ganz nett aus, könnte interessant werden. So dieses Karrierefrau, die dauernd bestimmt, lässt sich auf eine, ja, auf Spielchen ein mit einem jüngeren Mann, der sie dann dominieren darf. Ja, aber irgendwie angesprochen hat es mich doch nicht.
Okay. Ja, Nicole Kidman sehe ich halt auch viel in Serien. Ne? Die macht ja so einige Serien zwischendurch immer wieder. Und da ich mehr Serien schaue als du und auch tatsächlich ihre Auswahl an Serien meinem Geschmack durchaus zugänglich ist, sehe ich sie halt öfters. Deswegen bin ich das schon gewohnt. Zu Baby Girl. Bin definitiv neugierig. Jetzt nicht rein primär von der Handlung her, aber wie es umgesetzt wird, klar, dieses Machtgefüge, Dominanz, am Arbeitsplatz auch noch, wo es halt auch darum geht, dass man eigentlich das als Chefin oder so nichts mit Untergebenen anfängt und dementsprechend auch da Machtverhältnisse im Spiel sind, interessiert mich schon. Die Regisseurin hat vorher Bodies, Bodies, Bodies gemacht, den ich mehr mochte als du auf jeden Fall, Andreas.
Ja.
Und das macht mich halt auch neugierig drauf. Und so ein Erotik-Thriller, leicht erotischen Thriller, bin ich eigentlich immer gern zu haben, gibt eigentlich nicht so viele davon. Und bin mal gespannt, was der jetzt zu bringen hat. Klar, es ist nicht ein Film, den ich mir im Kino angucken würde, aber für zu Hause, Antonio Banderas scheint ihren Ehemann zu spielen. Ja. Und A24 hat den gegriffen. Werde ich auf jeden Fall irgendwann mal gucken. Interessiert mich definitiv.
Ja, ja, ich lasse mich da noch mal überraschen, um vielleicht noch ein bisschen mehr zu erfahren oder so und mal schauen. Aber so ganz überzeugt bin ich nicht.
Mhm. Okay, danach auch mal wieder was leicht Erotisches. Bin ich tatsächlich drauf gestoßen, weil der, ich glaube, auf dem Fantasia-Festival lief. Bone Lake heißt der. Und okay, da auch gut wegkam.
Ja.
Und da dachte ich mir, okay, was ist das eigentlich? Gucken wir mal rein. Und bin ich auf diesen Teaser gestoßen. Und ich muss sagen, hat mich neugierig gemacht. Also jetzt ist jetzt auch definitiv kein Film, handlungstechnisch, den man als originell bezeichnen könnte oder so. Aber so dieses, ne, klassische Verwechslung, Doppelbuchung, Airbnb oder was auch immer. Und dann auch, ne, zwei Paare, erotische Anziehung, Horrorkomponente drin. Und wie gesagt, dadurch, dass ich drauf gestoßen bin, dass ich über positive Kritiken überhaupt darauf aufmerksam wurde, bin ich eigentlich ganz angetan und würde mir den mal bei Gelegenheit angucken.
Ja, ich weiß es nicht. Also das ist so ein klassisches Beispiel tatsächlich für die Filme, die du gerne guckst, wo ich dann immer sage, interessiert mich nicht genug.
Ja, okay.
Fand es jetzt nicht so prickelnd irgendwie, im wahrsten Sinne des Wortes, weder erotisch noch filmtechnisch. Deswegen würde ich da tatsächlich auch nochmal abwarten.
Mhm. Okay, gut. Ich glaube, wir kommen uns zumindest beim nächsten Titel etwas näher von unserem Interesse, hoffe ich jedenfalls.
Ansonsten, wir werden sehen.
Genau, ansonsten bin ich gespannt, was die Meinung ist, warum wir auseinanderliegen. Nosferatu.
Möchtest du? Ja, ich fange gerne an, ja. Okay. Natürlich ein bisschen Pflicht wegen Regisseur, sagen wir so, erstmal. Ich bin noch, also Regisseur Robert Eggers, für die, die es noch nicht wissen oder es noch nicht mitbekommen haben sollten. Ich bin teils neugierig, teils enttäuscht. Neugierig, weil es insgesamt ganz gut aussah, enttäuscht deswegen, weil gerade jetzt zumindest im Trailer wahnsinnig viel drin ist, was einfach schon in allen Dracula und sonstigen Filmen irgendwie drin war. Weißt du, so wo ich denke, ja, schon nett, aber wo ist jetzt das Neue oder Besondere oder das Eggers-mäßige? Das war jetzt irgendwie zumindest im Trailer noch nicht zu sehen. Da bin ich so eben einfach zwiegespalten momentan.
Kann ich nachvollziehen. Kann ich auch größtenteils so unterschreiben. Ich sehe es nur nicht ganz so negativ. Mich hat der sehr stark an Bram Stoker's Dracula von Coppola erinnert.
Ja, genau.
Absolut. Ich mag den.
Ich auch.
Wo ich spontan dachte, okay, muss ich mir den nicht immer wieder angucken, sondern kann mich abwechseln, wenn die so sicher ähnlich sind. Denn ich fand auch den einfach cool. Was ich am interessantesten, kann man sagen, am Trailer fand, war fast die letzte Szene, wo man nämlich den Dracula in Seitenperspektive gesehen hat. Und dass er ja irgendwie dem Max Schreck von damals recht scheinbar ähnlich sieht vom Gesicht her. Ja. Also, dass sie nicht als Gary Oldman damals war ja doch sehr attraktiv.
Ja, gut, das war ja auch mehr Dracula und nicht Nosferatu,
genau,
in dem Sinn, ja.
Und darauf wollte ich hinaus, dass da die Unterscheidung, ja, wahrscheinlich irgendwo ist. Und darauf baue ich natürlich auch ein bisschen, um nicht quasi ein sehr ähnliches Remake zu Bram Stoker's Dracula mir anzugucken, das, ja, wahrscheinlich auch toll produziert ist, gut aussieht, stimmungsvoll ist und ähnliches, zumindest deutet der Trailer da stark drauf hin, sondern da die Abweichungen kommen.
Ja.
Und deswegen bin ich da weiterhin neugierig. Ich finde den Trailer jetzt betrachtet, rein vom Trailer her betrachtet, wollte ich sagen, einfach schick gemacht. Die Besetzung passt meinem, oder ist auf jeden Fall gut. Und da bin ich sehr neugierig drauf. Und ich habe mir die letzten Eggers-Filme auch alle sehr gern angeguckt, auch größtenteils im Kino, auch für Northman und so war ich im Kino und dementsprechend werde ich mir den, denke ich mal, auch auf der großen Leinwand angucken.
Ja. Also das, wie gesagt, sicherlich ein bisschen, oder was heißt, was nicht enttäuscht, aber ein bisschen doof finde ich jetzt natürlich Nicholas Holt schon wieder als ja, Gehilfe oder was auch immer zu sehen, nachdem er schon mit wie heißt er?
Ja, den Cage-Film, ne?
Den Cage-Film, genau.
Renfield.
Genau, Renfield schon irgendwie so jetzt wieder. Ich bin auch ganz ehrlich, ich bin kein Lily Rose Depp-Fan. Ich finde sie okay, aber sie ist für mich nie so eine Schauspielerin gewesen, die so einen Film tragen oder mitprägen kann, sondern halt immer eine nette Nebendarstellerin. Von daher ist das auch noch so ein Ding, wo ich sage, mal schauen. Sie ist ja, halt sie einfach ja, ein Fashion-Model.
Ja. Sie hatte ja auch die Anya Taylor-Joy ersetzt, die ja ursprünglich da die Rolle spielen sollte.
Ja, die hätte ich da tatsächlich lieber gesehen.
Die hätte ich prinzipiell auch lieber gesehen, aber dann wäre es halt auch wieder Eggers, schon wieder
ja, Anya Taylor-Joy. Natürlich, so logisch, genau. Ja.
Anya Taylor-Joy hat mit Nicholas Holt den The Menu gedreht und da ja, wären vielleicht einfach zu viele Verknüpfungen irgendwie.
Ja, auch dieses natürlich, gar keine Frage. Die darf auch gern mal was anderes machen, die Anja, also von daher ja, auch in Ordnung, aber ja, grundsätzlich ich hätte ich mir gern halt eben oder vielleicht einfach jemanden komplett Unbekannten gewünscht oder so.
Ja.
Das wäre definitiv interessanter gewesen.
Ja.
Aber gut, ich denke mal, anschauen werden wir es trotzdem.
Ich glaube auch.
Da ja,
kommen wir irgendwie nicht drum rum.
Ja. Und ja, auch wenn ich ihn gerne sehe, warum es halt schon wieder Willem Dafoe sein muss.
Weil er überall mitspielt.
Ja, irgendwie schon. Also, ja, also vor allem auch bei Eggers irgendwie, ne?
Ja, ja.
Und jetzt hat er der Lighthouse ja schon gemacht irgendwo. Ja. Und auch selbst im Northman war er ja dabei und jetzt wieder.
Aber ja, der ist halt überall. Du kreidest ja auch dem Lanthimos an, dass er ständig mit denselben Leuten dreht. Und da ist ja auch immer Willem Dafoe dabei.
Ja. Irgendwie schon. Also ja, das ist, auch wenn die toll miteinander können, und aber es ist irgendwie langweilt mich das, da bin ich ganz ehrlich.
Ja, so ein bisschen Abwechslung ist nicht verkehrt, wenn ja, man anderen Leuten die Chance geben, so ungefähr. Also beziehungsweise ist ja keine Chance verwehren, sondern wie du selbst sagst, wenn die gut zusammenarbeiten,
ja,
sollen sie machen. Ne?
Natürlich, klar. Ja. Aber wie gesagt, mich reizt halt mehr da tatsächlich auch gerade vielleicht jemanden zu sehen, den man so in einer Rolle vielleicht auch nicht erwarten würde oder so.
Ja. Ja,
also.
Ja, tja.
Naja.
So ist das in Hollywood.
Ja.
Na gut, okay. Dann schließen wir diesen Block und eröffnen den nächsten, nämlich Last Scene. Und da fängst du, Andrea, das an.
Ja, ich habe mir mal ich habe die Gelegenheit genutzt, mal wieder einen Film auf Paramount Plus anzugucken, dass ich abonniert habe und aber auch nur abonniert habe, weil ich es günstig über Amazon mit hinzugebucht habe, sonst hätte ich es wahrscheinlich auch nicht, weil es kommt eigentlich auch effektiv nicht wirklich was, außer jetzt tatsächlich Apartment 7A, der ja, die Neuauflage, Prequel, Sequel, was auch immer, also eigentlich Prequel zu Polanskis Rosemary's Baby, spielt, soweit ich das weiß, ein paar Jahre davor, wenn ich das richtig alles nachvollzogen habe vom Film selber. Und es geht um eine Figur, die tatsächlich auch kurz wohl in Rosemary's Baby auftaucht. Ich habe den nicht mehr so auf dem Schirm. Das hatte ich mir dann auch tatsächlich nur nachträglich angelesen, dass es da wohl irgendwie die jetzige Hauptdarstellerin Terry Ginofrio, gespielt von Julia Garner, da wohl damals in einer, wie soll ich sagen, glaube ich, in einem Dialog, in irgendwie nur 2 Minuten oder so irgendwo in diesem Gebäude auftaucht und sich da mit jemandem unterhält. Ich weiß gar nicht mehr, wer da mit wem spricht. Und diese Person sozusagen ist jetzt hier die Hauptdarstellerin, sie ist Tänzerin und bei einer Aufführung macht sie eine falsche Bewegung und verletzt sich schwer am Knöchel. Sie ist dadurch sehr stark in ihrer Bewegung eingeschränkt und kriegt dann natürlich keine Jobs, auch wenn sie versucht, das alles immer beim Tanzen zu überspielen. Sie nimmt Tabletten, wird da auch süchtig danach. Und geht trotzdem immer wieder auf Castings und bei einem Casting für ein Stück trifft sie auf den erfolgreichen Broadway-Produzenten Alan Margent, der wird gespielt von Jim Sturgess. Der lässt sie natürlich komplett abblitzen und sie folgt ihm aber und der geht natürlich in dieses bekannte Bramford Building. Und als sie dort drin ist, bricht sie zusammen und wacht dann in der Wohnung von Margot, gespielt von Diane Wiest und Roman Castevet, auf, die sich ganz liebevoll um sie kümmern und ja, ihr dann auch zusprechen und ihr sogar dann ein kostenfreies Zimmer zur Verfügung stellen. Natürlich nimmt sie das an, weil sie hat nicht kein Geld und kriegt ja auch keine Jobs. Zumindest keine Tänzerjobs. Und als sie dort einzieht, auch bekannt, wird sie von Albträumen geplagt und auch dort, wie in Rosemary's Baby, von einer monströsen Kreatur verfolgt und vergewaltigt. Ja, und in dem Moment ist es eigentlich auch so, dass sie sich besser fühlt, sogar einen Platz bekommt in diesem Stück, für das sie schon vorgetanzt hat, und da bekommt sie einen positiven Schwangerschaftstest. Ja, wie das Ganze dann weitergeht, ob es tatsächlich 1:1 ist wie Rosemary's Baby, wie bis dahin ja eigentlich jeder schon fast vermuten kann, darf gern jeder selber anschauen. Da möchte ich jetzt nicht zu sehr drauf eingehen, um es auch nicht durchgängig zu spoilern. So viel dazu erstmal zum Inhalt. Was sage ich zu Apartment 7A? Kann leider in keinster Weise mit Rosemary's Baby mithalten. Die Atmosphäre, diese Einzigartigkeit, die Rosemary's Baby trotzdem auch immer noch ausmacht, auch wenn der Film von 68 ist, Darstellung von Mia Farrow, kann man einfach nicht kopieren und leider wirkt der Film aber halt insgesamt durch das, dass er mehr oder weniger die gleiche Geschichte erzählt, halt wie eine Kopie und das ist ein bisschen schade und gerade Julia Garner, die eigentlich wirklich gut spielt, auch in dem Film wieder mal, hat eigentlich gar keine Chance, weil das Drumherum einfach nicht wirklich funktioniert. Diane Wiest ist okay, Jim Sturgess ist okay, aber keiner hinterlässt irgendwie so ein wirkliches Unbehagen oder prägt seine Rolle in irgendeiner Art und Weise. Das Setting in den 60ern ist ganz nett. Ja, das Gebäude ist auch wieder nett. Aber selbst so dieses Dämonische und diese Vergewaltigung oder diese Schwängerung in Ding ist, fand ich oder finde ich in der im Original viel düsterer und unheimlicher als jetzt hier in diesem Film. Auch die Kreatur selber ist fast schon kitschig, würde ich sagen. Und eigentlich in meinen Augen jetzt gar nicht, also natürlich ist sie unheimlich und die Szene an sich ist auch nicht toll, aber halt hat bei Weitem, finde ich, nicht die Bedrohlichkeit wie in Rosemary's Baby. Und von daher, ja, erzählt der Film nichts Neues. Es ist eigentlich die gleiche Geschichte, fast durchgängig, aber wirkt halt nicht. Und bis auf Julia Garner und das Setting hat es eigentlich auch keine wirkliche Berechtigung oder Überzeugung, wo ich sage, ja, wow, da hat sich jemand was gedacht. Also drehbuchtechnisch, muss ich sagen, war da nichts Großartiges dabei. Oder ich kann mir dann auch immer nie vorstellen, wie jemand sowas greenlightet mit der Idee dahinter, das könnte ein Erfolg werden oder wirklich funktionieren. Aber gut, es ist nun mal so. Und ja, es ist ein ordentlicher Film. Wer vielleicht Rosemary's Baby nicht kennt und da völlig unvoreingenommen in diesen Film reingeht, sieht vielleicht ein bisschen mehr und kann vielleicht auch ein bisschen mehr rausziehen oder ein bisschen mehr Spannung. Aber an sich bleibt es halt ein oberflächlicher Psychothriller mit ein bisschen Horror-Touch. Ja, und insgesamt aber eher unnötig. Wertungstechnisch würde ich sagen, bin ich so bei einer knappen 2,5 von 5 oder 5 von 10.
Ja, ich habe Paramount Plus auch geschenkt bekommen, sonst hätte ich auch nicht. Also dementsprechend steht eine Sichtung des Films auf jeden Fall noch an. Ich habe Rosemary's Baby schon ewig nicht mehr gesehen. Also
Hatten schon länger vor, wieder zu gucken und dachte mir, okay, jetzt gucke ich erstmal das Prequel und dann schaue ich mir Rosemary's Baby nochmal an, ob meine Erinnerung und Wahrnehmung wirklich so ist, wie ich es jetzt hier auch erzählt und dargeboten habe. Vielleicht muss ich mich auch beim nächsten Mal revidieren und sagen, naja, der ist auch nicht besser.
Früher war der irgendwie besser.
Ja, genau.
Ja. Genau, also deswegen, ich kann da auch überhaupt nicht viel zu sagen zu Rosemary's Baby. Klar hat man ihn im Hinterkopf, man weiß, dass er stimmungsvoll ist, gut gespielt und so weiter. Aber ich habe den so lange nicht gesehen. Ich weiß nicht, wie der noch funktioniert. Exorzist funktioniert heutzutage immer noch, der erste Teil.
Ja, und, deswegen so meine Hoffnung, dass es da auch so ist.
Genau, ja. Also deswegen mal gucken. Das Prequel würde ich mir auch eher angucken, einfach weil es verfügbar ist bei Paramount Plus und ich mag Julia Garner. Aber ansonsten reizt mich jetzt auch nicht übermäßig viel an dem Film.
Ja.
Wie gesagt, da es verfügbar ist, wird es wahrscheinlich mal geschaut werden. Aber sonst ist halt wieder so ein Prequel von einem Film, den ich irgendwie nicht richtig, also nicht mehr wirklich konkret in Erinnerung habe, nur grob und das Feeling. Dementsprechend eher mal schauen. Aber irgendwann ja, und dann werde ich auch gerne mal meine Meinung dazu kundtun. Aber so wirklich brennt ist es bei mir nicht. Sonst hätte ich ihn wahrscheinlich auch schon geguckt.
Ja.
Aber ja, mal gucken. Im Herbst bieten sich solche Filme ja irgendwie
an. Definitiv an. Also wir sind jetzt im Oktober, deswegen hatte ich so ein bisschen angefangen. So Horror-Oktober ist ja bei vielen oder so im Kalender dann. Und deswegen dachte ich, ach komm, da passt es gerade.
Ja, na klar. Gut, dann hast du noch was zu bieten?
Nein, das war alles.
Alles klar. Ich habe auch nicht viel zu bieten, muss ich sagen. Ich war auf dem Fantasy-Filmfest. Ich habe ein paar schlechte B-Movies von meinem Pile of Shame geguckt, aber auch zu 2 Rewatches gegriffen. Beziehungsweise bei einem konnte ich nicht ins Regal greifen, da es ein Netflix-Film ist. Aber irgendwie hatte ich mal wieder Lust auf Death Note. Nicht die Manga-Verfilmung oder auch nicht das Manga an sich, sondern die US-Version von Adam Wingard. Und die ist ja nicht ganz so optimal weggekommen, als sie damals 2017 bei Netflix erschien. Ich mochte sie damals schon, die Verfilmung, mag sie immer noch. Grobe Zusammenfassung, worum es geht. Es geht um den Highschool-Schüler Light Turner. Und der bekommt eines Tages, wortwörtlich vom Himmel gefallen, ein Buch vor die Füße. Da liest er ein bisschen drum rum, aber es taucht auch gleich ein Dämon auf, der ihm auch so ein bisschen da einführt, was es mit dem Buch auch sich hat und ähnliches. Es stellt sich nämlich raus, wer in dieses Buch einen Namen reinschreibt, derjenige stirbt. und man kann auch bestimmen, wie er stirbt und auch gewisse Sachen drumherum kreieren, indem man fest dran denkt. Aber wie gesagt, wenn der Name drin steht, ist das Schicksal sozusagen besiegelt. Es kann einmal passieren, also es ist einmal möglich, dass man eine Seite rausnimmt, beziehungsweise einen Namen rausnimmt und den verbrennt. Dann geschieht dieses Schicksal nicht bei demjenigen, aber das kann, wie gesagt, nur einmal passieren. Derjenige, der das Buch hat, soll es nutzen, und wenn er das nicht mehr nutzen möchte, kann er es theoretisch weitergeben an jemanden oder irgendwo liegen lassen, sodass der Nächste das bekommt. Aber natürlich ist bei solchen Sachen immer ein Hintergedanke dabei, beziehungsweise etwas, was da nicht so einfach ist, wie es vielleicht auf den ersten Blick ist. Auf jeden Fall, was macht Light? Er lässt sich dazu überreden, das mal auszuprobieren, sieht, dass es funktioniert, kommt da auch ins Gespräch mit einer Mitschülerin, die er sehr mag, Mia Sutton. Und gemeinsam beginnen sie damit, ja, eine Persönlichkeit zu erschaffen. Kira, so nennen sie sich jedenfalls, und begehen dann Tötungen sozusagen über dieses Buch. Zuerst halt Leute, die es verdienen, in Anführungsstrichen. Dann kommt natürlich die Frage auf, hat derjenige es wirklich verdient, dadurch, dass verschiedene Leute auf der Welt andauernd sterben und immer nur die Bösen sozusagen, kommt halt auch das in den Medien ins Gespräch, dadurch auch die Figur Kira, die ja als quasi als ja, göttliche Macht bezeichnet wird in den Medien teilweise. Das lockt auch einen Jäger an oder beziehungsweise einen Herrn, der auch etwas geheimnisvoll ist, L, sein Gesicht immer verbirgt und auch den wahren Namen nicht preisgibt. Und der ist halt so ein sehr berühmter Jäger von mysteriösen Persönlichkeiten sozusagen. Der ist in Japan ansässig und reist in den USA, weil er glaubt, dass Kira sozusagen irgendwo im Raum Seattle agiert, und kommt dem nach und nach auf die Spur. Es kommt zum Duell zwischen den beiden, denn ein Kniff des Buches ist, man muss den echten Namen der Person und das Gesicht kennen, um ihn über das Buch quasi sterben zu lassen, und dadurch, dass L halt ein Pseudonym ist und er größtenteils auch sein Gesicht verbirgt, kann man nicht einfach gucken, denjenigen oder den schalten wir aus, weil er uns auf die Spur kommt und ähnliches. Es kommt auch zu Situationen, in denen sich die beiden Liebenden nicht ganz grün sind, wie sie weiter verfahren sollen, und verschiedene andere Verwicklungen. Ich war nie ein Freund oder ein Fan der ursprünglichen Mangas oder der ursprünglichen Verfilmung. Ich habe mal irgendwie eine Zeichentrickversion oder eine animierte Version gesehen und auch eine Realfilmversion, aber das war alles nicht so meins, deswegen liegt mir dieses Remake einfach lieber. Es ist eine typische amerikanische Produktion, sie ist gut gemacht, definitiv von Adam Wingard, den ich eh mag, ist super oberflächlich das Ganze inhaltlich, hat so ein paar Final Destination-artige Tötungen mit drin, weil es sehr konstruiert, aber es ist halt so, ja, irgendwie müssen die ja sterben, und wenn man sich eine bestimmte Art ausdenkt, wie sie sterben, muss diese Situation herbeigeführt werden vom Schicksal sozusagen. Aber es gefiel mir alles gut, hat ein paar Gewaltspitzen drin, platzende Köpfe und ähnliches ist drin zu finden. Und was mir gefiel und war so ein bisschen auch der Hauptgrund, warum ich mir den Film angeguckt habe, ist einfach, weil die Besetzung seit 2017 deutlich bekannter geworden ist. Light Turner wird von Nat Wolff gespielt, der inzwischen dank Hereditary und diverse andere Genreproduktionen recht bekannt geworden ist. Mia Sutton wird gespielt von Margaret Qualley, die heutzutage auch in vielen Filmen zu sehen ist. Und Al wird gespielt von Lakeith Stanfield, den ich seither auch sehr gern mag. Und dementsprechend war das nochmal so ein Anreiz, mir den nochmal unter den Gesichtspunkten anzugucken, weil damals sagt mir die grob etwas, aber nicht viel. Und ich mag die einfach gern. Shia Wingham spielt auch mit. Der Dämon Rook wird gespielt von Willem Dafoe oder gesprochen von Willem Dafoe. Sieht auch cool aus von der Animation her. Grundsätzlich ist ein gut produzierter Film. Die Effekte sind gut. Die Optik ist cool. Spannung ist ja mäßig vorhanden, sage ich mal. Und wie gesagt, inhaltlich gibt der nicht viel her. Aber ich mag den. Und dementsprechend bleibe ich auch bei meiner ursprünglichen Note von echt vernünftigen 6 von 10. Hast du den noch irgendwie in Erinnerung?
Nein, ich habe nur gerade geguckt. Ich hatte ihn mit 1,5 von 5 bzw. 3 von 10 bewertet. Ja. Mochte ihn nicht wirklich, vor allem, weil ich damals bemängelt hatte, als ich ihn geguckt habe, in 2017. dass die Chemie zwischen den beiden Hauptdarstellern überhaupt nicht vorhanden ist. dass es im Endeffekt gerade der erste Teil halt wie ein kompletter Final Destination Rip-Off wirkt und nichts Eigenständiges in dem Sinne ist und dann halt auch ja irgendwie ganz viele Details einfach nicht ineinander greifen sozusagen. Und die Musik mochte ich auch überhaupt nicht.
Okay. Na gut, lass mal das mal so stehen.
Aber ich bin auch nicht allein. Also er ist ja insgesamt, wird der schon nicht gut bewertet.
Ja, es sind bestimmt alles die Fanboys aus Asien.
Weiß ich, glaube ich, eigentlich gar nicht
mal. Ich weiß, also, das war jetzt auch ein Scherz. Also ich weiß, dass der nicht allzu gut ankommt. Ist mir wohl bewusst, sage ich mal. Aber ich stehe dazu.
Ja, das ist ja, gibt ja so Filme, die man einfach mag.
Genau. Noch so ein Film, den ich einfach mag, obwohl er nicht viel Besonderes ist, ist In the Blood. Hatte ich mal wieder Lust drauf, mir den aus dem Regal zu holen. Da habe ich tatsächlich auch die Blu-ray aus England mir damals importiert. In the Blood ist ein Action-Thriller aus dem Jahr 2014 mit Gina Carano in der Hauptrolle von unserem Freund John Stockwell, der auch verschiedene Filme, die man so gesehen hat, gemacht hat. Blue Crush, Touristas und sowas. Er hat es ja immer gern mit netten Landschaftsaufnahmen oder ne, Sportaufnahmen und hier findet der Film oder entfaltet er sich in der Karibik. Da kann er auch schön viel mit seiner GoPro rumspielen, die auch an diversen Fahrzeugen irgendwo kleben und ein paar interessante, nette oder sagen wir lieber ungewöhnliche Perspektiven rausgeholt hat. Ja, aber worum geht's eigentlich? Es geht um unsere Hauptdarstellerin Ava, gespielt von Gina Carano. Die hat eine schwere Kindheit hinter sich, kommt aus einem Haushalt, wo ihr Vater, gespielt von Stephen Lang, sie eigentlich zu einer Kämpferin ausgebildet hat, aber auf sehr brutale und nicht gerade liebevolle oder nette Weise. Aber hat sie dadurch natürlich hart gemacht. Sie hat auch eine Drogensucht-Vergangenheit und in der Rehab-Einrichtung hat sie damals auch ihren jetzigen Ehemann kennengelernt, Derek. Wie gesagt, ebenfalls ehemaliger Alkoholiker oder Drogenproblem hatte er. Cam Gigandet, wie auch immer er ausgesprochen wird, das mache ich eigentlich immer falsch, spielt ihn. Sie haben sich dort kennengelernt. Er kommt auf wohlhabenden Hause. Sie heiraten und fliegen in die Bahamas. Beziehungsweise ist es gar nicht die Bahamas, ist die Karibik. Es ist irgendwie eine Nebeninsel von Puerto Rico. Und da wollen sie Flitterwochen hin. In ihrer Familie ist sie eigentlich ganz, oder in seiner Familie, sagen wir mal so, ist sie eigentlich eigentlich gern gesehen, aber man hat so ein bisschen ihre Vergangenheit, so ne, Alkohol und Drogensucht im Hinterkopf und ob sie das wirklich aufs Geld aus ist. Sein Vater spielt Treat Williams, der ja leider vor 2-3 Jahren verstorben ist. Aber wie gesagt, sie haben sie herzlich aufgenommen und sie reisen in die Flitterwochen. Dort kommt es nach einigen schönen Landschaftsaufnahmen und netten Abenteuern zu einer Geschichte, dass sie zu einem Ziplining-Trip geködert werden, wie es denn so ist. Sie werden angesprochen, wollt ihr zur coolsten Zipline der Insel, kommt mit. Alles gut, ist gar kein Thema. Am Abend vorher kommt es zu einer Prügelei in einer Diskothek, wo hauptsächlich ein lokaler Drogendealer, Big Biz, gespielt von Danny Trejo, so ein bisschen mitmischt, Eva anbaggert, aber sie ist halt sehr wehrhaft, es kommt zu der Prügelei. Am nächsten Tag fahren sie mit einem Guide, Manny heißt der, das ist derjenige, der das vorgeschlagen hat, raus zur Zipline. Aber da passiert es, dass während Derek auf der Zipline ist, plötzlich sein Geschirr reißt. Er kann sich zwar noch ein bisschen festhalten, stürzt aber dann in den Urwald unter sich. Überlebt das tatsächlich, wird geborgen und in einem Krankenwagen weggefahren. Sie darf nicht mitfahren aus versicherungsrechtlichen Gründen, fährt hinterher, aber verliert den Krankenwagen im Straßenverkehr. Als sie dann am Krankenhaus ankommt, wo man ihr gesagt hatte, dass sie hingebracht werden würde, ist er denn nicht da. Sie klappert also diverse Krankenhäuser ab, nirgends angekommen, keiner weiß von einem Amerikaner, der eingeliefert wurde. Der örtliche Polizeichef, Herr Ramon Garza, gespielt von Luis Guzman, glaubt ihr das auch nicht so recht? wer mehr als 3 Filme dieser Art in seinem Leben gesehen hat, weiß, dass er natürlich irgendwie da mit drin steckt. Also inhaltlich gibt der Film nicht viel her. Sie, wie sie denn so ist, ne, kampferprobte Vergangenheit und ähnliches, macht es dann zu ihrer Aufgabe, ihren Ehemann selbstständig aufzufinden, wo er denn steckt, ob er noch am Leben ist, was aus ihm geworden ist. Die Familie reist an, sagt natürlich, Mensch, hier irgendwie hast du so ein bisschen Schuld an der ganzen Sache. Und jetzt hast du ja deinen Willen gekriegt, weil sie auch die Alleinerbin von ihm wäre, weil sie natürlich von ihm ins Testament aufgenommen wurde. Also da gibt es ein paar Spannungen. Andererseits die Schwester von Derek hält zu ihr, also nicht die ganze Familie ist gegen sie. Und sie geht dann halt von Tür zu Tür, sage ich mal, und tritt Türen ein und tritt Ärsche ein. Und mehr ist der Film nicht, außer dass er, wie gesagt, da in der Karibik gedreht wurde, somit sehr schöne Wasseraufnahmen sind. Ziplining mache ich gern, über den Urwald sehr schön bebildert alles. Und Gina Carano war damals echt cool. Heutzutage ist das ja ein bisschen anders, sowohl politisch als auch so von dem ganzen Drumherum her. Aber die Rolle spielt sie cool. Und alle anderen spielen so ihre Rollen, wie sie gestrickt wurden, zweckdienlich, sage ich mal. Wie gesagt, Luis Guzman als Polizeimann, Stephen Lang als raubeiniger Vater, Treat Williams, Danny Trejo, Cam Giandet, Amore Nolasco, den man aus Dexter kennt, spielt auch noch einen anderen Gangster. Alles sehr zweckdienlich, nicht besonders spannend, aber ich mochte den. Der ist jetzt auch nicht so Action, 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 sondern hat auch ein paar ruhigere Momente mit drin. Und mir macht der immer wieder Spaß und dementsprechend bleibe ich auch bei meiner ursprünglichen Wertung, die ich dem Film damals gegeben habe. 6/10. Er ist völlig okay, wie gesagt. Man hat so ein paar Sachen verschenkt. Auch da ist viel oberflächlich geblieben, handlungstechnisch, was so aus Derek wird oder geworden ist. Da hätte man definitiv noch mehr rausholen können. Auch mit dem ganzen Hintergrund so von den Machtverhältnissen oder auch der Armut und den Drogenhändlern auf der Insel, wie die mit der Bevölkerung umgehen, dass die natürlich auch denen Geld geben, aber dann im Gegenzug was haben wollen und so. Da hätte man auch ein bisschen mehr draus machen können, denn es ist so dieses, ne, reiche Amerikaner auf der Insel sind zwar für den Tourismus notwendig, aber nicht immer gern gesehen und solche Sachen. Also inhaltlich oberflächlich, aber was soll's. Ich finde den Film unterhaltsam. Ich mag den Stil von John Stockwell auch, weil er halt einen Sinn für Optik hat und darstellertechnisch gibt es keine Totalausfälle. Die Action ist in Ordnung. Es gibt halt so ein paar Schießereien, ein paar Prügeleien, ein paar Kicks. Alles okay, nicht zu übertrieben, keine blöden CGIs. Ist ein klassischer, netter Film vor ziemlich traumhaft exotischer Kulisse. 6/10 von mir. Hast du den jemals gesehen?
Nein.
Nein.
Nein, ich bin auch kein Carano-Fan.
Ja, das bin ich jetzt nun auch nicht unbedingt, aber wie gesagt, der Film gefällt mir einfach.
Ja.
Und, wer auf solche B-Movies, der auch mal nicht im Ostblock spielt oder so, einfach mal in der Karibik Lust hat, der ist da nicht falsch, meiner Meinung.
Ja, aber da würde ich mir dann tatsächlich auch Filme angucken, die eine Besetzung haben, die mich interessieren.
Ja, natürlich, sage ich ja. Also er ist nichts Besonderes, ja. Definitiv nicht, aber solide gemacht für das, was er sein wollte.
Okay.
Gut, somit bin ich durch und gebe das Zepter wieder ab, denn du willst uns unser Hauptreview vorstellen, richtig?
Ja, zumindest eine ganz kleine Inhaltsangabe geben. Da muss man auch nicht viel erzählen, denn ja, wie soll ich sagen, es ist storytechnisch eine auch sehr bekannte Story. Der Schiffsmagnat oder Unternehmer Leo Vagdakis stirbt auf der Insel Kreta, einen Kletterunfall, der ist Freeclimber. Es ist im Endeffekt so, dass seine Schwägerin, gespielt von Shailene Woodley, Penelope, mehr oder weniger der Polizei misstraut, die das offiziell als Unfall deklariert und den amerikanischen Privatdetektiv Nick Bailey engagiert. Der wird gespielt von Joseph Gordon-Levitt, mit dem Auftrag rauszufinden, was denn tatsächlich passiert ist. denn der, wie soll ich sagen, der, ihr Mann ist der Zwillingsbruder des Verunglückten und Leiter der ganzen Familienhierarchie oder Unternehmens, Menge, die es da gibt und im Hintergrund die Mutter natürlich, die das allgegenwärtige Sagen hat, Audrey Vardakis, und in dieses Geflecht stürzt Nick Bali in der Sonneninsel Kreta sozusagen ein und findet sich schnell in diversen Rivalitäten wieder und muss dann doch rausfinden, wer die Wahrheit sagt und wer nicht. So viel zu einer kurzen Inhaltsangabe zu Killer Heat im Original oder Eifersucht, wie es so schön im Deutschen heißt.
Genau, und ist ja gerade bei Prime erschienen.
Ja. Kann man ja auch sagen.
Ja. Genau, ist im Prinzip eine Neo-Noir-Geschichte.
Ja.
Aber nicht im Dunkeln.
Nein, sondern in der Sonne Kritas.
Genau. Ist eine Verfilmung von einem Roman von Joan Nesbø.
Ja.
Genau.
Nesbø, ja.
Nesbø, der hat auch die Vorlage zu Schneemann, The Snowman, gebracht.
Der ja schon nicht so wirklich gut war, glaube ich, und auch nicht so gut ankam.
Genau, also er ist ansehbar, aber er ist nicht wirklich gut, um das mal so zu sagen. Das ist richtig. Ansonsten, ich glaube, ich habe ein Buch von ihm in meinem Leben gelesen und erinnere mich nicht mehr wirklich dran, ob das gut oder schlecht war. Also das sagt auch eine Menge aus. Ja, ich bin durch Zufall auf den Film gestoßen, dass er als Neuerscheinung bei Prime auftauchte. Mich hat eigentlich am meisten angesprochen, dass er auf Kreta spielt und gedreht wurde, da ich da im Sommer im Urlaub war. Und Joseph Gordon-Levitt und so sieht man eigentlich immer ganz gern. Es ist, wie du auch schon in deiner Inhaltsangabe, Andreas, geschildert hast, eigentlich eine klassische Geschichte. Privatdetektiv, mysteriöse Familienverhältnisse, beziehungsweise war eine Konzern im Hintergrund, viel Geld im Spiel, eine Dame, die einen anheuert, obwohl sie eigentlich zu der Familie gehört, Zwillingsbrüder, solche Sachen, ist eigentlich relativ klassisch in dem Sinne. Und ja, wirklich was Neues gibt der Film einem da auch nicht obendrauf irgendwie, oder? Wie siehst du das?
Nein, also storytechnisch muss man sagen, hangelt er sich an bekannten Pfaden entlang. Ich bin jetzt auch kein Joan Nesbø-Fachmann, aber ich glaube, das ist auch, das oder kann man auch für seine Bücher sagen, wer mehr wird, so viel habe ich zumindest immer mitbekommen. Er bietet halt klassische Unterhaltungsliteratur im Krimi-Bereich im Großen und Ganzen. Und was anderes ist das hier eigentlich ja auch nicht. Ne? Es ist ein Whodunit, wenn man davon ausgeht, dass es dann kein Unfall war, was sich immer wieder oder immer mehr herauskristallisiert. Und eigentlich ja, kann man sich nach und nach schon irgendwelche Sachen auch zusammenreimen. Ich weiß nicht, wie es dir ging, aber so, jetzt nicht en Detail, aber so die Grundrichtung der Auflösung war mir schon bald klar. Und von daher war es jetzt nicht alles komplett überraschend, aber trotzdem irgendwie ganz unterhaltsam solide umgesetzt, sodass ich mich auch nicht jetzt wirklich gelangweilt hätte und auch ganz gut zum, ich sage mal, Weggucken war.
Sehe ich auch so. Also ich kann ja auch zustimmen in dem Teil, dass man bestimmte Sachen so ein bisschen kommen sieht, auf jeden Fall. Aber auch ich habe mich definitiv nicht gelangweilt. Ich fand es unterhaltsam, jetzt mal unabhängig dessen, dass ich viel wiedererkannt habe von meinem Urlaub her, aber auch so von der Story her. Ich fand auch, die Darsteller waren in Ordnung. Joseph Gordon-Levitt war irgendwie, ich will nicht sagen sympathisch,
Na, doch, aber doch, eigentlich schon, auch mit seinen, ja, auch die Probleme, die er hat, sind jetzt nichts Neues und so, aber er hat es einfach so, wie er halt so ein Typ, auch er ist halt einfach ein sympathischer Typ und das spiegelt sich auch in der Rolle einfach wieder. Ich weiß nicht, ob er privat tatsächlich so ein sympathischer Typ ist, ich kenne ihn ja nicht, aber egal, in was er so im Großen und Ganzen eigentlich immer mitgespielt hat, man konnte es dank ihm auch immer irgendwie gut weggucken, sage ich jetzt mal. Ich meine, klassisch für mich ist halt so als Beispiel natürlich immer noch Brick. Da war er noch sehr jung, aber auch da einfach schon mal einfach ein guter Film. Auch der Science-Fiction-Film von Rian Johnson, Looper, mochte ich ihn sehr gern. Und ja, das zieht sich so durch. Don John war ganz unterhaltsam, auch jetzt kein gewöhnlicher Film, aber auch gut zu gucken. Und ja, da kann man jetzt beliebig viele eigentlich aufzählen. Ich habe auch nicht alle von ihm gesehen, aber im Großen und Ganzen, ja, war es immer irgendwie amüsant und unterhaltsam, was er gemacht hat.
Genau, sehe ich auch so. Also habe definitiv auch nicht alle gesehen. Don John ist zum Beispiel ein Film, den ich noch nicht gesehen habe. Aber ja, in den Filmen, die ich ihn gesehen habe, mochte ich ihn auch ganz gern, definitiv. Ja, er war ja auch Robin in der Nolan-Franchise sozusagen von Batman.
Ja, ja.
Und diverse andere Produktionen.
Ja, er hat ja auch in Inception hat er mitgespielt.
Genau.
Knives Out und weiß ich. Also da hat er zwar, glaube ich, nur die Stimme gemacht, aber trotzdem war er auch beteiligt. 500 Days of Summer, 10 Things I Hate About You. Das lässt sich ja tatsächlich beliebig fortsetzen. Ja. Ne? Also ich glaube, genau. Den Snowden, den hast du, glaube ich, gesehen, den mochtest du ganz gern.
Der war so, in Ordnung auf jeden Fall.
Also, ja, deswegen. Ja.
Und wie du selbst sagst, also deswegen hatte ich so ein bisschen mit sympathisch gehadert. Prinzipiell, ja, natürlich ist er auch eine Figur, die ständig zum Alkohol greift, die seine Familie verlassen hat, aus Gründen, die wir natürlich auch im Film aufgezeigt erhalten, in Flashbacks, wo Abby Lee auch seine Ehefrau spielt.
Ja.
Sind solche Sachen da, definitiv, klar. Auch alles nichts Neues, aber es passt schon. Es sind auch so nette Ideen, also nette Ideen einfach irgendwie auch sympathisch, um das Wort mal wieder rauszuhauen, dass er in einem Kloster untergebracht wird und nicht einfach in einem Hotel und solche Sachen. Und das mochte ich auch gerne. Hat natürlich auch eine Kontaktperson bei der örtlichen Polizei. Natürlich geht da auch nicht alles gut. Natürlich will man ihn dann von der Insel runter haben. Es sind so die üblichen Sachen mit bei. Aber es ist eigentlich für das, was es sein möchte, eine ganz solide Sache, ohne aber wirklich gut was Neues zu bringen in dem Sinne. Also es ist solide. Und das ist so der ganze Punkt. Die Darsteller sind völlig in Ordnung. Richard Madden, muss ich sagen.
Ja, genau. Das wäre der einzige Punkt, der mich so enttäuscht, in Anführungsstrichen, weil er fällt halt einfach ab irgendwie gegenüber den anderen Darstellern. Und ich weiß es nicht, er wirkt so, ich weiß es nicht, im Vergleich zu allen anderen so angespannt, weißt du, was ich meine?
Ja,
so,
ja klar.
So als müsste also das irgendwie tief aus sich rausholen, damit er da überhaupt mithalten kann und sowas wie Schauspiel zeigen kann, wohingegen halt bei allen anderen das irgendwie so natürlicher und flüssiger irgendwie wirkt. Mhm. Und er wirkt halt steif und ja, also deswegen würde ich den da tatsächlich so als Schwachpunkt der ganzen Produktion sehen.
Ja, er fällt so ein bisschen ab, obwohl seine Rolle als fieser Ehemann hat er eigentlich auch okay hingekriegt.
Also. Ja, natürlich, aber es wirkt halt nicht so, weißt du, so einfach und leicht wie bei allen anderen.
Genau, es ist nicht so leichtfüßig.
Ja, sondern tatsächlich halt so, es sieht nach Arbeit bei ihm einfach aus, was es ja ist in gewisser Art und Weise, aber sei es jetzt Abby Lee als Ehefrau in kurzen Szenen oder auch der Detektiv, der Polizist, die haben einfach irgendwie, weiß ich nicht, so, da wirkt, das, da floss es einfach und wirkte auch im Zusammenspiel miteinander. Und wenn er auftauchte, war es eher einfach immer anstrengend.
Mhm. Ja, kann ich vom Feeling her nachvollziehen, definitiv. Ja. Nee, aber ansonsten ist halt so diese Leichtigkeit grundsätzlich bei dem Film irgendwie dabei. Vielleicht auch, weil er einfach sonnig ist und nicht so dieses übliche Neo-Noir, düster, nebelig, Regen, sondern hier wirklich komplett in die andere Ecke gegangen. Hat ein paar schöne Aufnahmen von Kreta geboten und auch so dieses griechische Leben so ein bisschen einfach, ne, immer was zu trinken. In einer Szene setzt er sich einfach zu so ein paar Fischern, trinkt ein bisschen was.
Jammers.
Genau, sowas halt. Und er mit seinem gebrochenen Griechisch, wie er da durch seine Ermittlungen geht.
Ja.
Das ist richtig, also sehe ich auch so. Ist zwar jetzt keine Komödie, definitiv nicht, sondern hat wirklich ernste Themen.
Und, aber es ist halt, ich sag mal, Neo-Noir mit humorigem Anteil.
Ja, ja, aber nicht sehr vordergründig vom Humor. Den Regisseur sagt mir gar nichts, Philippe Lacote.
Hat mir auch nichts gesagt. Ich kenne auch keinen seiner anderen Filme. Ich weiß auch nicht, wie er jetzt da dran kam. Auch jetzt eben mit Shailene Woodley und Joseph Gordon-Levitt, ja doch bekanntere Namen da irgendwie in die Produktion reinzubekommen, aber hat funktioniert.
Ja, absolut. Also, na, ich habe auch geguckt, der bekannteste scheint irgendwie dieser Run zu sein, den er 2011 gemacht hat, aber sagt mir halt auch so gar nichts.
Nee.
Und dementsprechend war ich interessiert. Ich muss auch sagen, handwerklich ist der Film auch nicht besser als solide.
Also, nee, aber auch nicht schlechter. Ne?
Also,
nee. Es passt eigentlich alles so, Kameraführung, es ist alles so in einem Bereich, wo du sagst, da ist aber nichts auffällig Gutes, aber auch nichts Negatives dabei.
Absolut, also das sehe ich auch so. Ich könnte jetzt nicht sagen, irgendwie das war ätzend. Und dementsprechend, das ist immer schon mal ganz gut. Ich dachte zu einem Fall auch, mal gucken, ob irgendwie noch was Großes kommt, so twistmäßig oder und tatsächlich gegen Ende, wo ich auch dachte, okay, machen Sie es jetzt noch? Oder weil es ja oft so ist, dass nach dem Finale oder nach der Enthüllung ja immer noch
mal irgendwas kommt.
Ja. Und tatsächlich geht es ja auch so ein bisschen in diese Richtung, wo ich aber auch zum Glück, muss ich sagen, meine Befürchtungen lagen nicht ganz richtig, wo sie es vielleicht hindrehen, die Handlung noch so einen draufsetzen irgendwie.
Ja.
Aber das war dann auch okay.
Ich sag mal, ohne viel zu spoilern, die Sympathieträger bleiben zum Glück die Sympathieträger.
Genau.
Weil das hätte ja auch so in eine Richtung gehen können, wo man dann sagt, ja, okay, aber haben sie zum Glück nicht gemacht.
Tatsächlich, ja. Genau, also deswegen muss ich auch sagen, da war ich dann doch so ein bisschen beruhigter.
Ja.
Und somit.
Was mich auch zufriedengestellt hat, dann sage ich jetzt mal im Großen und Ganzen.
Ja, das andere hätte mich mehr geärgert.
Ja,
also man hätte den Film auch definitiv nach der Auflösung beenden können.
Ja.
Absolut. Das andere war halt so ein Nachklapp, aber ohne, dass das groß negativ gemeint ist. Es hat nochmal eine Facette zutage getreten und dann nochmal auch abgeschlossen in dem Sinne. Ja. Nö, somit würde ich sagen, war für mich auf jeden Fall solide Unterhaltung, die man so weggucken konnte.
Absolut. Ich hätte es mir schlimmer vorgestellt im ersten Moment, als du den Film vorgeschlagen hast. Und
danke.
Ich hatte ihn davor auch schon gesehen. Okay. Mich hat dann alleine schon erstmal eigentlich der deutsche Titel zurückgeschreckt. Eifersucht.
Den habe ich danach erst rausgekriegt.
Ja.
Ich hatte den Trailer gesehen und dachte, oh, gibt's den schon auf Deutsch? Und dann habe ich gesehen, hier heißt er Eifersucht.
Okay. Ja, wo ich dann schon dachte, oh nee, irgendwie so eine Schmonzette oder irgendwas so. Hab dann eben nachgeguckt, sah dann im Englischen Killer Heat, dachte ich auch, okay, das hört sich ein bisschen besser an. Vielleicht. Und dann mit Joseph Gordon-Levitt dachte ich, okay, dann Shailene Woodley mag ich eigentlich auch. Die ist jetzt auch keine Mega-Schauspielerin, aber ich finde sie auch ganz okay. Mochte auch den letzten, diesen To Catch a Killer.
Den habe ich immer noch nicht gesehen.
Ja, der ist auch jetzt, der fällt irgendwie in die gleiche Sparte, nichts Besonderes, aber routiniert, wo sie auch eine solide Rolle spielt und die gut verkörpert und von daher alles gut, auch jetzt hier bei Killer Heat das Gleiche.
Ja, und wo du sie nochmal so betont hast, sie hat auch in Snowden die Partnerin von Joseph Gordon-Levitt gespielt.
Also. Ah, okay.
Genau, also
dann
die
sich
Freundin von Snowden, dann, also kennen sich dann scheinbar daher irgendwie. Zumindest haben sie da zusammen gespielt.
Ja, schön.
Ja, was würdest du denn so bewertungstechnisch geben, diesem Film?
Also knapp, aber dann doch eine 3 von 5 oder eine 6 von 10.
Okay, ich bin nicht ganz so hoch, aber ich bin in der Nähe mit einer guten 5 von 10.
Ja, ich habe geschwankt so. Aber durch das, dass ich halt tatsächlich mich nicht gelangweilt habe, dass sie auch zum Glück das Ende einigermaßen rund über die Bühne gebracht haben, ohne irgendwie zu sehr auszuarten mit irgendwelchen Twists und Sonstiges, bis auf den offensichtlichen, der ja sein musste, war ich dann insgesamt eigentlich ganz zufrieden. Mhm. Ich kann aber auch jeden verstehen, den der da weniger Punkte gibt, weil es ihn nicht anspricht oder weil es ihm zu langweilig war oder zu normal, sage ich jetzt mal. Von daher, ja.
Ja, es gibt kein Sex, keine große Gewalt, keine Action. Na
doch, ein bisschen Sex gibt es.
Ja, ein bisschen.
So in einem Rückblick, glaube ich, so, als die beiden da sich kennenlernen oder so, sieht man mal eine kurze Bettszene. Aber es ist jetzt nichts.
Ich meine jetzt für das Publikum, was vielleicht daran interessiert wäre.
Ach so, nein, ja, ja. So. Aber es steht jetzt nicht primär im Vordergrund.
Nee.
Gut. Was ich aber auch irgendwie mochte, oder war, wo ich sage, dass halt tatsächlich so ein bisschen die eigentliche Murder-Investigation so ein bisschen im Vordergrund stand, was ich ganz nett fand einfach.
Ja, ja. Also wie gesagt, sehe ich auch nicht als negativ an. Ja. Definitiv nicht. Ja. Alles klar?
Okay. Bei dir waren es jetzt die 5 und
genau, gute 5 von 10.
Ja.
Ja. Nee, also kann man sich angucken. Klar, hätte ich mir den irgendwie für 12,50 Euro gekauft, hätte ich gesagt.
Ja, oder viel Geld im Kino ausgegeben.
Ja.
So.
Aber
so jetzt einfach auf Prime, wenn du es Prime schon hast und das dann mal nebenzu weggucken kannst, ja, wunderbar. Ne? So.
Genau. Und dafür ist Streaming ja auch da. Und wie gesagt, es ist so ein klassischer Streaming-Titel, den man sich da wirklich schön angucken kann, wer auf sowas steht.
Ja.
Und deswegen habe ich mich da auch überhaupt nicht drüber geärgert.
Ja.
Kein Stück.
Macht nicht glücklicher, aber tut auch nicht weh.
Nee. Wohl wahr. Ja. Gut. Sonst noch irgendwas dazu?
Nee, eigentlich nicht. Also kann man gucken. Und Joseph Gordon-Levitt, ja, geht irgendwie immer.
Das stimmt. Dem schließe ich mich an und ich hoffe, ihr hattet beim Zuhören auch Spaß. Ich hatte auf jeden Fall wieder mein Vergnügen an dieser Ausgabe. Ich hoffe, du auch, Andreas.
Absolut.
Sehr schön. Beim nächsten Mal ist dann hoffentlich wieder Wolfgang dabei. Aber bis dahin verabschiede ich mich und sage auf Wiederhören. Bis dann.
Auch von mir alles Gute und bis bald und tschüss.